kurze Bekanntmachung. Wenn ich es richtig verstanden habe, Abendessen ist um 18 Uhr. Und wenn ich es nochmal wieder richtig verstanden habe, ich soll euch bis dann beschäftigen. Oder auch nicht. Manche haben Angst. Ich war hier pünktlich um 3 Uhr. Manche haben noch geredet und geredet. Also ich werde die 3 extra Minuten noch benutzen. Hab keine Furcht. Ich möchte, bevor ich mit meinem Vortrag beginne, möchte ich einige Sachen erwähnen. Erstens, man kann unsere Zeitschrift Hashiva, wer es noch nicht erhält, man kann die einige Exemplare davon hinten am Tisch und auch draußen im Foyer mitnehmen. Man kann sie auch abonnieren, kostenlos. 4-mal im Jahr erscheinen sie. Man darf solch einen Zettel ausfüllen und ganz schön deutlich schreiben, dass wir es auch in unserem Büro dann in unserem Computer einspeichern können. Dann schicken wir es kostenlos 4-mal im Jahr. Berichte, Informationen über Israel, was dort geschieht, wie man in Israel involviert sein kann, also das heißt, wie man Israel unterstützen kann. Da sind auch viele Gebetserhörungen hier notiert. Und auf der letzten Seite hier, wir gehen wöchentlich zur Westmauer, zur Tempelgebetsmauer und beten dort. Und wir erleben Gebetserhörungen. Also wer die Zeitschrift noch nicht erhält oder wenn jemand es erhält und auch jemand anders kennt, der es erhalten sollte, ihr könnt dann die Adresse hier notieren und dann schicken wir es. Und wer es nicht mehr möchte, braucht einfach auf den Umschlag schreiben und zurückschicken. Auf den Umschlag schreiben, Annahme verweigert, bitte streichen, was immer. Und dann tun wir das sofort. Noch einige Sachen möchte ich erwähnen, bevor ich mit meinem Vortrag beginne. Ich möchte nur einige Sachen über Israel, israelische, deutsche Beziehungen sagen, die uns, einige Sachen, die uns eine Freude machen und einige Sachen, die uns etwas Sorge machen. Zuerst, wir sind sehr dankbar, dass der Bundestag die sogenannte BDS-Kampagne als antisemitisch erklärt hat. Sie haben etwas erkannt, was leider viele nicht wissen. Die BDS-Kampagne, ich glaube, es ist den meisten hier bekannt. B, das ist die Boykottbewegung gegen Israel. Hauptsächlich von Palästinensern gesteuert, aber heutzutage gibt es auch viele andere, zum Beispiel wenn es am Kirchentag eine Konferenz gibt, irgendwo in Köln oder wo immer, da ist ein großer Tisch von Palästinensern und Freunde, die dann Berichte bringen, Hetzreden gegen Israel und alles Schlimmes sagen. Und ich frage mich, was hat das mit Kirchentag zu tun überhaupt? Es ist eine Schande, dass sowas überhaupt an solch einem Treffen geschieht. BDS. Wenigstens hat der Bundestag das erkannt, dass es antisemitisch ist, auch wenn nicht manche in einigen Kirchen. Warum antisemitisch? Hat man nicht das Recht, seine Meinung irgendwie zu äußern, Israel zum Beispiel zu boykottieren, wenn man nicht mit übereinstimmt mit Israels Politik? Wir wohnen hier in einer Demokratie. Warum soll man nicht Israel boykottieren, wenn man Israels Politik gegenüber den Palästinensern zum Beispiel, wenn man das nicht irgendwie beeinflussen möchte? Zum Beispiel damals, als Südafrika noch Apartheid-Politik betrieb, hat man Südafrika auch boykottiert. Natürlich diesen Vergleich Südafrika und Israel, Apartheid und was die anderen sagen, Apartheid in Israel sogar, das ist rein Unsinn. Ich habe letztes Mal auch darüber gesprochen und wir haben öfters auch darüber berichtet in unserer Zeitschrift. Wie kann man sagen, da ist Apartheid? Wir haben arabische Parlamentarier, wir haben arabische Parteien, wir haben muslimische Zeitschriften, wir haben Araber, die Krankenhäuser führen, also Direktoren von Krankenhäusern, wir haben arabische Ärzte, arabische Anwälte, was immer. Moslems können irgendetwas tun, was sie wollen, nur wir erlauben nicht, dass sie Terror Akten oder Attacken, Angriffe tun. Wir haben eine Mauer gebaut. Es würde keine Mauer geben, wenn es keinen Terror geben würde. Und der Terror war dort zuerst. Für die Welt, wie sagt man, original sin, die erste Sünde von Adam, wie sagt man das auf Deutsch? Original sin, Ursünde. Im Nahen Osten, für den meisten Journalisten und Politikern, die Ursünde ist 1967, als Israel gewisse Gebiete befreite. Wie kam es dazu? Wir haben nicht den östlichen Teil Jerusalems angegriffen. Wir haben nicht Jordanien, die Westbank oder Westjordanland besaß und annektierte. Wir haben es nicht annektiert oder wir haben es nicht angegriffen. Wir haben damals gesagt, Jordanien, bitte, Jordanien, halt euch aus diesem Krieg heraus. Wir werden euch nicht angreifen, wenn ihr uns nicht angreift. Und was geschah? Sie haben mit Artilleriefeuer 1000 Kanonen gegen Israel einfach plötzlich Feuer eröffnet und die Bomben, oder wie sagt man, die Raketen, das waren keine Raketen, das waren Kanonen, die haben einfach ihre Kugeln direkt in Wohnschaftsgebiete hineingeschossen. Und dann mussten wir darauf reagieren. Zivilisten starben und wurden verletzt. Und dann haben wir es befreit. Wir sagen, was sollen wir so weiter einfach erlauben? Immer wieder die PLO. Ah, naja, die denken, die ist eine Befreiungsgruppe. Die PLO wurde schon im Jahr 1965 gegründet. Bevor wir den Sechstagekrieg hatten. Also diese Beschuldigung, dass das alles jetzt ist im Nahen Osten aufgewühlt wegen Israels Taten seit 1967, das ist ganz falsch. Aber zurück zu BDS. Einer der Hauptbegründer, Mitbegründer der BDS-Kampagne gegen Israel, Boykott, Divestment, Sanktionen. Boykott, das verstehen alle. Divestment, man soll die Investitionen in Israel, in israelische Firmen und so weiter zurückziehen. Man soll nicht investieren. Sanktionen, ihr wisst auch, was das bedeutet. Also BDS. Einer der Mitbegründer, er heißt Omar Barghouti. Und man kann seinen Namen im Internet nachgoogeln oder über YouTube. Und da sieht man genau, was er denkt. Was sagt er? Sagt er, wir wollen nur Israels Politik etwas verändern? Wollen wir nur etwas dort beeinflussen? Nein. Sein Ziel ist Israels Zerstörung. Er sagt ganz klar, wir wollen Israel ausradieren, zerstören. Israel hat kein Existenzrecht. Kein Jude hat das Recht, irgendwo in Palästina vom See bis zum Fluss zu wohnen. Mit anderen Worten, Israel weg damit. Und mit Recht, der Bundestag hat das als antisemitisch erklärt. Nach der neuen Definierung von Antisemitismus, international anerkannt, die Verneinung von einem, wie sagt man, das Recht für ein jüdisches Nationalheimatland dort, die Verneinung davon ist antisemitisch. Aber lass uns denken. Erinnert uns das an etwas anderes, von einer anderen Zeit? Man soll Israel boykottieren. Wir können uns an der NS-Zeit erinnern, vor 80 Jahren. Man soll nicht bei Juden kaufen. Und so ist es auch mit dieser BDS-Kampagne. Was ist ihr Ziel? Zerstören. Was war der Ziel damals? Einfach um ein paar jüdische Geschäfte zu schließen? Nein, das war der Anfang von diesem Prozess der Zerstörung, vom Shoah, Holocaust. Also mit Recht wurde diese Bewegung als antisemitisch erklärt und manche beschweren sich, ja, wir haben doch eine Demokratie hier, warum sollen wir es nicht? Well, würde man heute die NSDAP wieder zum Sprechen lassen oder zum Mund kommen lassen? Nein. Warum würde man dann einen Unterschied machen zwischen dieser Gruppe oder dieser Gruppe, die den gleichen Ziel haben wie damals? Eine zweite Sache. Also, danke an den Abgeordneten und es waren Abgeordneten aus allen Parteien, die darüber abgestimmt haben und befürwortet. Es ist antisemitisch, also auch Grünen, ich glaube auch einige Linken, ich bin nicht sicher, aber vielleicht, da muss ich nachschauen. Oder es gibt einige. Okay. Eine zweite Sache möchte ich erwähnen. Also das war Gutes, eine gute Entwicklung in Deutschland. Etwas Schlechtes. Frau Kanzlerin Angela Merkel verweigert sich noch immer, Hisbollah als Terrororganisation zu erklären. Sie haben tatsächlich das sogenannte militärische Zweig als Terrororganisation erklärt, aber das politische, der politische Zweig, ja, der Zweig, wollen Sie nicht als Terrororganisation erklären und deswegen können Sie weiter hier in Deutschland Ihre Informationen propagieren, Propaganda machen und Geld einsammeln für ihre Zwecke, was natürlich hinter und unterm Tisch und wie immer alles gesteuert wird, auch Waffen ermöglicht für Hisbollah überhaupt. Diese Nuancen, politischer Zweig, militärischer Zweig, ist das richtig? Ich möchte wieder einen Vergleich machen. Und das geht auch zurück zu der Zeit. Damals. Wie wäre es, wenn ich würde sagen, ja, die NSDAP ist eine Terrororganisation. Sie haben ihren militärischen Zweig SS. SA, sie gehen durch die Straßen und Kristallnacht oder heute Reichspogromnacht, hört sich mehr korrekt an. Das war Terror, natürlich, und SS auch so. Aber das Informationsministerium, Propagandaministerium, das ist etwas anderes. Dr. Josef Goebbels ist kein Terrorist. Er redet nur, verbreitet Informationen. Der Völkischer, wie hieß es, Beobachter und so weiter. Oder Julius Streicher. Das ist alles so politisch. Nur Information. Das sind keine Terroristen. Das ist absurd, natürlich. Alle würden das sagen. Warum macht man heute einen Unterschied? Hisbollahs Ziel ist Israels Zerstörung. Sie sagen, wir haben kein Existenzrecht. Warum macht man solch einen Unterschied? Es wäre, als ob man damals solch einen Unterschied gemacht hätte. Himmler, Terrorist, Goebbels nicht. Ist nicht anders. Der gleiche Ziel. Und beide bringen Juden um. Haben und wollen. Warum verweigert sich Frau Merkel, Frau Kanzlerin Merkel, Hamas als Terrororganisation ganz und gar zu erklären, weil es große Handelsverträge zwischen Deutschland und Iran gibt. Und Hezbollah, das heißt Libanon, Hezbollah, ist ein eng Verbündeter von Iran. Und Iran versucht immer wieder, Raketen nach Libanon zu liefern. Und Israel, manchmal wissen wir das voraus und dann können wir das verhindern, wenn das geschieht. Aber heute, und das ist keine Übertreibung, hat Hezbollah 140.000 Raketen. 140.000. Von denen sind viele mit GPS gesteuert. Das bedeutet, wenn jemand würde meine Adresse im Computer hinein speichern, würde diese Rakete dann, wenn sie abgeschossen wird, in unsere Richtung, wo ich wohne, treffen. Es würde mein Haus treffen. 5 Meter hier oder 5 Meter da, die sind nicht immer so ganz genau, aber das ist kein Unterschied. 5 Meter da oder 5 Meter da. So ist es. Und sie möchte nicht Hezbollah als Terrororganisation erklären, weil das würde Iran ärgern. Und das könnte dann deutsche Interessen in Iran Schaden machen. Es geht um Geld. Das ist the bottom line. Es geht nur um Geld. Wer war zuerst, als dieser nukleare Abkommen unterschrieben wurde unter US-Präsident Obama? Wer waren die Ersten, die dorthin flogen, um Verträge zu unterzeichnen? Deutschland, England, Frankreich, die EU. Also da ist noch viel zu tun hier im Lande und das können wir nicht tun von Israel aus, obwohl wir, wie heute erwähnt wurde, wir werden Treffen haben mit Journalistinnen, Frankfurter Allgemeine, Die Welt, Der Spiegel und Süddeutsche Zeitung und andere noch. Aber wir werden ein Treffen haben in Jerusalem in zwei Tage, nachdem wir zu Hause sind. Aber wir benötigen Hilfe, eure Hilfe. Ihr müsst eure Stimmen erheben. Wenn es wieder einen Krieg gibt im Nahen Osten, zum Beispiel jetzt zwischen Amerika und Iran, vielleicht, vielleicht nicht. Wir können uns Folgendes vorstellen. Es ist Spekulation, aber alle unsere Generäle sagen, es wird so sein. Dann werden wir Raketen aus dem Gazastreifen erhalten. Und die haben, das habt ihr bestimmt gesehen, Stahlorgel, die Raketen schießen so schnell, Batterien von 20 Raketen und etliche nebeneinander. Ich habe ein Video gesehen, ich habe gesagt, das ist nicht anders als im Zweiten Weltkrieg. Sie haben ihre Raketen und die sind auch mit Iran verbündet. Wenn ein Krieg zwischen Amerika und Iran geschieht, dann wird automatisch, ohne dass wir es wollen oder nicht wollen, wir werden involviert. Die Raketen werden Richtung Tel Aviv und wo immer in Israel dann kommen, in unsere Richtung, und dann werden nicht nur iranische Raketen kommen, aber auch Hamas-Raketen. Wir haben diese Front, dann diese Front, und auch die Front mit Libanon, Hezbollah-Raketen. Und unser Iron Dome, eiserne Kuppel, ist nicht fähig, so viele Raketen auf einmal zu verhindern. Sie können einige und sie kalkulieren auch jetzt. Ach, diese Rakete wird dort im offenen, freien Gebiet fallen. Da sind keine Zivilisten dort. Lass sie ruhig fallen. Wir zielen, das ist der Computer, der spricht. Ich ziele auf die Raketen, die in Sderot treffen werden oder Ashdod oder Ashkelon oder die können sogar nach Jerusalem fliegen aus Gaza. Die Raketen aus Libanon können ganz Israel treffen. Ganz Israel. Also, das ist die Situation und es ist schade, dass deutsche Euros dorthin fließen nach Iran, um diese Raketenlieferungen an Libanon zu unterstützen oder zu finanzieren. Das ist Tatsache. Wir brauchen eure Hilfe. Ich habe das schon letztes Mal oder schon früher gesagt, es geht nicht, oh, es ist keine Bitte meinerseits. Gott hat einen Befehl gegeben. Das kann man in Jeremia Kapitel 31, Vers 10 und 11 lesen. Gott spricht zu den Völkern, zu den Nationen, also Nichtjuden, und er sagt, hört des Herrn Wort, alle Heiden, hört des Herrn Wort und verkündigt's und sprecht. Der Israel verstreut hat, der wird es wieder einsammeln wie ein Hirte seine Herde. Da steht es geschrieben. Und ihr sollt dieses verkündigen, wo? Fern in den Inseln, also soweit es möglich ist. Ihr müsst eure Stimmen erheben. Gott bringt sein Volk nach Hause. Er hat es bestimmt, er hat es gewählt. Er bringt sie nach Hause, wir sind dort rechtsmäßig nach dem Worte Gottes und man soll nichts tun, das das verhindert oder auf irgendeine Weise gefährdet. Ich habe das gesagt, aber ich möchte noch eines sagen. Ich habe keine Angst. Ich glaube nicht, dass Iran Israel zerstören kann. Glaube ich nicht. Das habe ich schon gestern Abend bestätigt. Warum? Israel ist ewiglich, es wird bestehen, ewiglich. Das sagt das Wort Gottes. Also ich habe keine Furcht, aber es werden trotzdem Opfer geben. Es gibt immer Opfer. Selbst als Israel wieder gegründet wurde im Jahr 1948, wir waren 600.000 Menschen in Israel. Ich war noch nicht da, aber ich sage, ich inkludiere mich auch. Wir waren 600 Menschen, unsere Bevölkerung. 6.000 fielen im Krieg. 1% fielen damals im Krieg. Also es wird Opfer geben. Aber ich habe größere Sorge um Deutschland. Weil es steht geschrieben in Jeremia. Auch in diesem Kapitel, auch Kapitel 30 und Kapitel 31, eine Mitteilung. Also man soll es eigentlich zusammenlesen, diese zwei Kapitel. Es steht auch dort geschrieben, die Israel berauben werden beraubt werden, die Israel fressen werden gefressen. Und wenn Deutschland sich mit unseren Feinden verbündet, die unseren Tod suchen, dann frage ich mich, was wird mit Deutschland geschehen? Also ich habe größere Sorge um Deutschland, Frankreich, England und so weiter, als um Israel. Wir werden überleben. Wir werden. Kein Zweifel daran. Wir haben eine Zukunft. Ihr als Gläubige habt auch eine Zukunft, weiß ich. Aber ihr habt Familienangehörige, Freunde, andere. Und es gibt auch Christen, wichtige, führende Christen, die falsche Beschlüsse oder Entscheidungen machen oder Beschlüsse treffen über Israel. Ich befürchte, was wird denen geschehen? Also, das wollte ich sagen. Voraus, nur dass ihr auch etwas, naja, es ist eigentlich nicht politisch, es war auch geistlich, aber etwas Neueres mitbekommt, und ich wollte nicht nur über unseren Wochenabschnitt reden. Aber wir kommen jetzt dazu, und manche haben sicher gefragt, warum rede ich diesmal über unseren Wochenabschnitt? Es heißt Korah, auf Hebräisch Korach. Korach, nicht Korah, aber Korach. Weil, manche werden sagen, warum? Weil ich habe gelesen in meinem Kalender, es ist Schelach. Hat jemand das gemerkt? Keiner. Vielleicht brauche ich es dann gar nicht erklären, warum es diesen... In Israel, es gibt einige Wochen, wo wir im Torah-Wochenabschnitt in der Synagoge lesen, die euch voraus ist. Also hier in den Synagogen sind die Menschen manchmal eine Woche zurück. Warum? Es hat damit zu tun, dass in Israel für die Feiertage besonders Pessach, also Passa, Shavuot, Pfingsten und Sukkot, wir diese Tage für einen Tag feiern. Das heißt, den ersten Tag ist ein Feiertag und die 7 Tage oder die 6 Tage am Pessach, die da folgen, sind so Halbfeiertage. Man darf arbeiten. Aber hier im Ausland, im Galut, in der Diaspora, werden 2 Tage als völlige Schabbat-ähnlich Tage gefeiert. Man darf nicht arbeiten. Man geht zur Synagoge und hat die normale Synagogengottesdienste und man arbeitet nicht. Warum 2 Tage hier und in Israel nur 1 Tag? Also eine Frage führt immer zu anderen Fragen. So ist es im Judentum. Warum 2 Tage? Weil vor vielen Jahren, als es noch Samariter gab, haben wir in Israel immer den neuen Mond durch unseren Sanhedrin. Das war das höchste Gericht, geistliche Gericht in Israel. Der neue Mond wurde immer durch zuerst Zeugen, die den neuen Mond, die Zeichen des neuen Mondes gesehen haben. Sie gingen zum Sanhedrin und haben gesagt, wir haben das gesehen. Sie wurden befragt und dann hat das Sanhedrin eine Erklärung gemacht, der neue Mond wurde gesehen und jetzt können wir kalkulieren, wann dieser Feiertag ist, wann dieser Feiertag und so weiter. Es wurde mündlich gesagt zu den Leuten in Israel, aber wir haben die Leute, die in Babylon waren, das mitbekommen, die Juden, die dort waren oder in anderen Ländern. Wie haben sie das mitbekommen? Man hat Feuer gezündet auf den Bergen, einer dort, der nächste, der nächste, der nächste, bis es nach Babylon kam. Und dann wussten sie, aha, der Tag ist jetzt, der neue Mond wurde gesehen, wir können kalkulieren, wann soll Shavuot geschehen oder Pessach oder was immer. Problem, die Samariter waren damals nicht gerade unsere Freunde. Und sie haben zu falschen Zeiten dann angezündet. Und es hat die Sache ein bisschen verwirrt. Und dass die anderen auch, dass sie nicht zu spät feierten oder zu einer anderen Zeit, man hat gesagt, lass sie noch einen Tag dazu feiern, aus Sicherheit, im Ausland, dass wir können sagen, wir haben gemeinsam gefeiert und so weiter. Und deswegen, wenn wir nach, lass uns sagen, wir haben einen Tag, den letzten Tag von Pessach, der wird gefeiert wie Schabbat. Der letzte, das ist der siebente Tag. Der nächste Tag ist für uns in Israel dann ein normaler Tag, könnte auch Schabbat sein. Und wenn es Schabbat ist, dann lesen wir den Schabbatwochenabschnitt. Aber diejenigen im Ausland, die für zwei Tage noch feiern, die lesen die Lesungen für die Feiertage. Also sie lesen nicht das Gleiche wie wir. Und deswegen ist manchmal die Schabbat-Lesungen sind, wir sind ein bisschen voraus und dann ein bisschen später lesen die hier im Ausland zwei Wochenabschnitte am gleichen Schabbat, am einem Schabbat, um zu wieder einholen. Deshalb ist dieser Unterschied. So, ich habe überlegt, soll ich über Korach sprechen oder über Schelach, was diese Woche hier gelesen wird am Schabbat. Ihr habt gesagt, Korach, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, nächste Woche, habt ihr schon ein paar Ideen im Kopf, ihr könnt darüber nachdenken. Es ist jetzt ganz, sag mal, populär.
Persönlich.
Was?
Persönlich.
Noch nicht? Populär.
Populär.
Üblich. Dass Christen, besonders in Amerika, aber nicht nur in Amerika, viele Christen studieren die Wochenabschnitte, die am Schabbat gelesen werden, in der Synagoge gelesen werden. Viele tun das. Tausende und Tausende. Wir haben davon gehört. Und sie lesen die und versuchen auch mit den verschiedenen Kommentaren, jüdischen Kommentaren, dann das zu lesen. Es hat sich nur so entwickelt. Man braucht nicht. Ich sage es nur. Ich zähle es nur. Okay, Wochenabschnitt. Übrigens, mein Sohn bereitet sich vor für sein Bar Mitzwa. Und wenn er 13 ist, dann am Schabbat danach soll er die Tora lesen. Direkt von einer Tora-Schriftrolle, ohne Vokale. Das heißt, man muss alles auswendig wissen. Und das wäre Exodus, der zweite Buch Mose, Kapitel 35 bis 40. Man muss es auswendig wissen und auch die musikalische Stimme, die dazu, die Stimme, genau. Wie man das singt, das hat einen grammatischen Zweck. Nicht nur musikalisch, hört sich schön an. Ja, ja. Aber es ist man muss wissen, wo die Kommas und die Punkte sind und all die Punktierung, weil in einer Tora-Schriftrolle ist es fast wie ein langer Satz. Man muss wissen, wo ist jeder Satz beendet und sonst kann man eine ganz andere Auslegung machen und das wäre verkehrt. So, er hat es fast alles schon gelernt und er hat eine der längsten, die es gibt. So hat er seine Arbeit zu tun. Korach. Auf Englisch sagt man, what's in a name? Was bedeutet ein Name? Und wir haben schon gehört, Gabriel heißt Held Gottes oder Mann Gottes, könnte man sagen. Ich lächle immer, wenn ich höre, eine Frau heißt Gabriela. Aber heute vielleicht ist es zutreffend, ich weiß nicht. What's in a name? Was bedeutet ein Name? In Israel, auf Hebräisch überhaupt, bedeutet der Name sehr viel. Und wir überlegen sehr lange, wenn wir einen Namen wählen für unsere Kinder. Wir sagen nicht einfach, oh, jetzt haben wir einen Junge, okay, Tom, Dick und Harry. Nein, es geht nicht so. Adam, der erste Mann. Warum heißt er Adam? Wie heißt Erde auf Hebräisch? Adama. Schön. Da habe ich nicht viel zu erklären da. Samuel, Schmuel. Warum heißt er Schmuel? Bitte? Genau, Gott erhörte. Schmuel bedeutet, Gott erhörte. Seine Mutter hat gebetet und geweint und so weiter. Ihr kennt die Geschichte. Und schließlich wurde Samuel geboren. Gott erhörte. Der König Saul, Shaul. Naja, da werden manche nicht wissen, weil es steht nicht geschrieben.
Es wurde nach ihm gefragt, nicht all.
Richtig, oh, wir haben einen Kluger hier. Er weiß ganz genau, es steht tatsächlich etliche Male im Text, und oft als er König wurde und als König eingeweiht wurde und gesalbt wurde, und es steht etliche Male, der Erbetene, oder er wurde von Gott erbeten, sagen, oder gefragt. Sie haben gefragt, wir wollen einen König haben. Also der Name Shaul kommt vom Verb. Shaal, Lishol. Zu fragen oder zu erbitten. Shaalu Shlom Yerushalayim. Man soll für den Frieden Israels danach fragen oder bitten. Mit anderen Worten, beten. So heißt er. Jetzt, ich hoffe, niemand hier heißt Isabel. Ist jemand hier ein Isabel? Ist da jemand hier? Ist da vielleicht im Diakonissengemeinde hier, im Mutterhaus, vielleicht eine Schwester Isabel? Ich möchte niemanden beleidigen. Ihr werdet nachschauen und ihr werdet sehen, es steht überall, ah ja, das kommt von Elisabeth. Nach dem Spanischen und Italienischen und Elisabeth. Und ich habe manche Sachen gesehen, Erklärungen von solchen Websites, die die Namen übersetzen und erklären. Rein Unsinn, was die alles daraus machen. Verkehrte Übersetzungen. Like, zum Beispiel Elisabeth. Bett bedeutet, sagt in einem Webseite, Haus, Bet. Aber es kommt nicht davon. Elisabeth heißt auf Hebräisch Elisheva. Mein Gott des oder der Eide. Gott des der Eides oder des Eides? Des Eides. Es bedeutet Eide. Nicht Bayit oder Bet, Haus. Aber man so. Es kommt von Jezebel. Wie sagt man das auf Deutsch?
Isabel. Isabel ist eigentlich richtig. Ihr kennt die Frau.
Die Königin, die Frau von König Ahab. Daher kommt es. Und wie heißt es auf Hebräisch? Isabel. Da haben manche gesagt, oh, das kommt von Baal, Isabel, Baal. Nein, Isabel bedeutet auf gut Deutsch, Hochdeutsch, ich bitte um Entschuldigung, Misthaufen. Wörtlich übersetzt. Man muss sich fragen, warum würde eine Frau so herumgehen als Königin mit solch einem Namen? Wahrscheinlich war das nicht ihr Name, aber das war der Name, wie die Bevölkerung sie benannte, als sie vorbeiging und nicht mehr hörte. Da geht diese, ich will es nicht zu oft sagen, weil ich möchte niemanden beleidigen. Bestimmt kennt ihr jemand, der Isabel heißt. Die meisten wissen es nicht, aber es wird so in den verschiedenen Büchern so. Also, ein Name kann sehr viel über jemanden erklären oder seine Herkunft oder irgendetwas über seinen Status. Korach. Lass uns 4. Mosebuch, Kapitel 16 eröffnen. Korach. Vers 1. Und Korah, der Sohn Jitzhars, des Sohnes Kahats, des Sohnes Levis, samt Datan und Abiram, den Söhnen Eliabs, und On, dem Sohn Pelets, den Söhnen Rubens. Die empörten sich wider Mose samt etlichen Männern unter den Kindern Israel. 250 Vornehmste in der Gemeinde, Ratsherren und namhafte Leute. Und sie versammelten sich wider Mose und Aaron und sprachen zu ihnen: Ihr macht zu viel, denn die ganze Gemeinde ist überall heilig. Und der Herr ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Da das Mose hörte, fiel er auf sein Angesicht und sprach zu Korah und zu seiner ganzen Rotte: Morgen wird der Herr kundtun, wer sein sei, wer heilig sei und zu ihm nahen soll. Welchen er erwählt, der soll zu ihm nahen. Das tut. Ihr kennt die Geschichte weiter. Sie nahmen dann Pfannen und Mose erzählte, sie sollen dann Räuchwerk, Opfer bringen. Und wer war Korah? Er war ein Levit. Er gehörte zur levitischen Familie namens Kehatz. Mose sagte zu ihm, zu Korah: Höret doch, ihr Kinder Levi. Ist euch zu wenig, dass euch der Gott Israels ausgesondert hat von der Gemeinde Israel, dass ihr zu ihm nahen sollt, dass ihr dienet im Amt der Wohnung des Herrn und vor die Gemeinde tretet, ihr zu dienen? Was hat der Korah im Stiftshütte zu tun als Kehatiter? Er gehörte zu die Familie Kehat. Es gab drei Familien dort, ja? Gerson, Merari und Kehat. Die anderen hatten mit die Stiftshütte zu tun, die Wände, die Säulen und alles einzupacken und zu tragen. Aber die Kehatiter, also Korah selber, die sollten, nachdem die Priester, die Kinder Aarons, nachdem sie die Gefäße in der Stiftshütte, die Altare, der Leuchter, nachdem sie das bedeckt haben, die Priester, sollten die Kehatiter diese tragen. Die anderen trugen die großen Säulen und so weiter auf Wagen. Aber die Kehatiter, Korah, die sollten diese Gefäße auf ihre Schultern tragen. Da waren besondere Stangen und so weiter, um sie zu tragen. Aber sie sollten zuerst bedeckt werden, bevor die Kehatiter sie überhaupt berühren konnten. Sie durften nicht hinein dort in der Stiftshütte. So, sie hatten einen sehr besonderen Job. Wie würdest du fühlen, wenn du gewählt wärst, den Leuchter, die Menorah, zu tragen? Wäre das nicht etwas Schönes? Aber es war scheint nicht genug. Der Korah, wir haben es in Vers 3 gelesen. Es scheint, als ob er ist damit besorgt, dass Mose und Aaron haben sich irgendwie über alle anderen erhoben, aber er will, dass alle gleichberechtigt sind. Ganz Israel ist heilig. Es stimmt. Ganz Israel war heilig. Aber es scheint, als ob er meint, er will sagen, nein, nein, nein. Alle sind heilig. Alle sollen irgendwie teilnehmen. Nicht nur Mose und Aaron und seine Kinder. Aber Mose, es scheint, hat durch diesen Trick geschaut Und er sagte, das können wir lesen, in Vers 10, er hat dich und all deine Brüder, die Kinder Levi, samt dir zu sich genommen. Und ihr sucht nun auch das Priestertum? Mit anderen Worten, er wollte tatsächlich vor oder über alle sein. Da ist ein Buch, es wurde von George Orwell geschrieben. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Animal Farm.
Tierfarm.
Und da ist ein Satz, der sehr bekannt ist. Ich werde es suchen auf Deutsch zu übersetzen. Ich kenne es im Englischen. All die Tiere auf dieser Farm, alle sind gleichberechtigt. Nur einige sind ein bisschen mehr gleichberechtigt, wie es damals in der sowjetischen Zeit war. Ne? Ja. Die sagen, wir wollen alle die gleichen Rechte haben, aber in Wirklichkeit wollen sie nach oben, ganz nach oben kommen. So Mose sah dadurch, durch seinen Trick. Aber es gab auch andere, Datan und Abiram. Was haben sie gesagt? Warum waren sie nicht zufrieden? Sie sagten Folgendes. Ist zu wenig, dass du uns aus dem Lande geführt hast, darin Milch und Honig fließt, dass du uns tötest in der Wüste. Du musst auch noch über uns herrschen? Wie fein hast du uns gebracht in ein Land, darin Milch und Honig fließt, und hast uns Acker und Weinberge zum Erbteil gegeben. Sie waren unzufrieden. Und jemand mag sagen, na ja, das ist die alte Sache, die man schon früher gehört. Sie haben es schon früher gesagt zu Mose. Sie haben gesagt, haben wir hier Milch und Honig? Da war Milch und Honig dort, zurück in Ägypten. Wir wollen dort zurückwandern. Aber es ist tatsächlich ein bisschen anders. Und das werden wir gleich merken. Wir haben hier dann zwei Gruppen. Die eine Gruppe will, die wollen Priester werden. Die 250 Männer und Korah. Die anderen, Datan und Abiram, die wollen zurück nach Ägypten. Es ist viel schöner dort. Zwei verschiedene Motivierungen. Oder sagt man Motivationen? Motivierungen. Motivation. Okay. Zwei verschiedene Motivationen. Und wir sehen auch in der Strafe, dass tatsächlich es zwei verschiedene Gruppen waren. Zum Beispiel Datan, Abiram und deren Häusern. Wie wurden sie bestrafen? Die Erde eröffnete ihren Mund und verschlang sie mit allem, was sie hatten. Die Erde, die sie kritisierten, hier ist kein Land, das, wo Honig, Milch und Honig fließt. Hier, sie sind nicht hier, das Land. Die Erde, die sie kritisierten, hat sie lebend gefressen. Die Gedanken von Datan und Abiram waren fleischlich. Und deswegen war auch ihr Ende fleischlich. Da. Die anderen, die 250 Männer, die priesterlichen Jobs wollten, die starben durch den Feuer Gottes, als sie ihre Räuchwerke opferten. Die starben, während sie einen geistlichen Dienst machten oder taten. Okay, es war verkehrt. Aber eigentlich, es war auf irgendeine Weise geistlich motiviert. Wir können uns erinnern an die Kinder Aarons, die ein fremdes Feuer brachten. Ja? Die wurden auch mit Feuer zerstört. Sie brachten ein fremdes Feuer. Und viele lesen es und viele denken, naja, die waren irgendwie auf dem falschen Weg. Es waren vielleicht schlechte Männer. Es ist merkwürdig. Manche Rabbiner sagen, nein, die waren eigentlich sehr gerechte Leute. Wieso? Was geschah? Der Gottesdienst, der priesterliche Dienst hat soeben begonnen. Sie haben Brandopfer gebracht zum ersten Mal in der Wüste. Und was geschah? Feuer Gottes, die Herrlichkeit Gottes erschien und ein Feuer kam raus und hat diesen Opfer verzehrt. Und wie reagierten die Menschen? Sie frohlockten und waren eigentlich sehr fröhlich. Sie haben gefeiert. Ja, Zeichen Gottes, er ist unter uns. Und gleich danach steht geschrieben, dass die Söhne Aarons ein fremdes Feuer brachten. Und manche Rabbiner sagten, vielleicht war es in eine gewisse verkehrte, aber eine geistliche Eifrigkeit, kann man das so sagen? Und sie wollten auch etwas Gutes tun, aber es war verkehrt, trotzdem. Sie waren nicht beauftragt, das zu tun. Es steht nicht geschrieben, aber es steht auch nicht geschrieben, dass diese zwei schlechte Männer waren, dass sie tatsächlich ein fremdes gottesdienstliches Feuer oder Opfer brachten. Es steht nicht geschrieben, wir wissen nicht. Also, man kann diese Meinung haben, man kann diese Meinung haben, vertreten beide. Auf jeden Fall, sie wurden dann später, nachdem sie verzehrt wurden, durch Feuer verzehrt wurden, sie wurden dann herausgenommen und beerdigt. Aber sie erleben das. Es gibt auch einen anderen Grund, dass manche bringen als Erklärung, warum die zwei Söhne Aarons starben. Kurz danach steht geschrieben, dass wenn ein Priester seinen Dienst tut, er soll nicht trinken. Vielleicht waren sie etwas benebelt. Weil Gott sagt, wenn der Priester hineingeht, er soll nicht trinken. Vielleicht haben sie in dieser Zeit, wo das Volk Israel so froh war, vielleicht waren sie beeinflusst, vielleicht haben sie getrunken, wir wissen nicht. Aber manche sagen, deswegen ist das geschehen. Auf jeden Fall, das Feuer Gottes hat sie verzehrt und hat auch diese 250 Männer verzehrt. Und dann sollte man diese Pfannen, die sie benutzt haben, man sollte die dann für die Gefäße in der Stiftshütte benutzen. Sie hatten daraus Blech gemacht und dann als, ich glaube es war vom Altar, wenn ich mich nicht irre, haben sie das vom Altar benutzt. Also, zwei verschiedene Gruppen und zwei verschiedene Arten der Strafe. Aber wie können wir das alles verstehen? Warum hat Korah gerade jetzt seine Rebellion begonnen? Was bewegte ihn? Er wollte tatsächlich Leiter sein. Aber können wir vielleicht etwas anderes noch tiefer in seine Rebellion sehen? Und vielleicht erzählt uns sein Name etwas, dass wir das besser verstehen können. Was bedeutet Korah auf Hebräisch Korach? Weiß jemand? Schön. Eis. Eis. Nicht heiß. Eis. Kuf, Resch, Chet. Eigentlich, das Wort Eis kommt von Korach, ist umgekehrt. Kerach auf Hebräisch ist Eis. Also entweder ein Eiswürfel oder Eis auf dem Fußboden, Glatteis, wird auf Hebräisch Kerach benannt. Und das kommt auch vom Wort Kar. Was bedeutet das?
Kalt.
Kalt. Ist Kerach kalt? Eis? Ist Eis kalt? Ja. Man sieht, wie die Worte vom gleichen Wortwurzeln kommen, abstammen. Auf Hebräisch, die meisten Worte haben ein dreibuchstabiges Wortwurzel. Und andere Worte, man sieht dann die Verhältnisse und man kann gewisse Erklärungen dann daraus lernen. So, er hat eine spezifische Bedeutung, aber sein Name Korach. Und es erscheint im 5. Mosebuch, wir waren jetzt im 4. Mosebuch, jetzt werden wir zum 5. Mosebuch umschlagen. 5. Mosebuch, Kapitel 14. Kapitel 14, Vers 1 und 2. Ich lese es auf Deutsch hier zuerst. Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Ihr sollt euch nicht Male stechen, noch kahl scheren über den Augen, über einem Toten. Denn du bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott, und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist aus allen Völkern, die auf Erden sind. Hat irgendjemand hier das Wort Korach oder den Namen Korach gehört? Nein, nein. Aber wir sehen hier tatsächlich eine gewisse Verwandtschaft mit Korach. Worum ist die Rede hier? Es war eine amoritische Sitte und die wird etliche Male in den Propheten auch erwähnt, die, als jemand starb und Menschen trauerten, was haben sie getan? Sie haben hier oben zwischen den Augen, dies wird als zwischen den Augen betrachtet, nicht hier, aber hier oben. Sie haben ihre Haare rausgerissen. Das war ein Zeichen der Trauer. Sie haben da dann eine, sagt man, Kahlstelle gehabt. Und hier wird Israel befohlen, wenn sie trauern, über einen Toten trauern, dann sollen sie nicht das tun, was die Amoriter taten. Hier oben eine kahle Stelle machen. Wie heißt kahle Stelle auf Hebräisch? Schwierig. Das feminine Form von Korach. Korcha. Korcha. Man soll nicht ein Korcha hier oben machen, wenn man über einen Toten trauert. Warum heißt das Korcha? Was hat das mit Eis oder kalt, etwas Kaltes zu tun? Naja, ihr habt das Wort auch auf Deutsch. Glatze. Ja? Glatt. Glatt. Es ist glatt. Glatt. Wenn man die Haare weg oder rausreißt und man das rasiert, wie heute der Trend ist unter vielen Männern, sie wollen ganz und gar glatt sein da oben. Das ist dann eine Korcha. Glatt wie Eis. Sehen wir den Zusammenhang. Okay, hört sich schön an, aber was hat das mit Korach zu tun? Wir haben über Korach gelesen. Was hat dies mit Korach zu tun? Erstens der Name. Korach und Korcha stammen vom gleichen Wort, Wurzel. Kuf Resh Chet. Aber haben wir etwas gemerkt? Ist es weit zu lange her? Ich habe vor einigen Minuten den Text aus dem Wochenabschnitt Korach gelesen oder Teil davon. Aber ich werde vielleicht noch einmal da blättern darüber. Muss nicht das mal sehen. Ich finde es ganz schnell hier. Okay. Erstens haben wir Korach, Korcha. Denn die ganz, was sagte der Korach? Ihr macht zu viel, denn die ganze Gemeinde ist überall heilig. Und der Herr ist unter ihnen. Warum erhebt ihr euch über die Gemeinde des Herrn? Noch einmal werde ich dies lesen aus dem 5. Mosebuch. Ihr seid Kinder des Herrn, eures Gottes. Ihr sollt nicht male stechen. Man soll sich nicht schneiden. Das haben sie auch getan, die Amoriter. Ihr sollt euch nicht male stechen, noch Korcha über den Augen, über wegen einem Toten machen. Denn du bist ein heiliges Volk, dem Herrn, deinem Gott, und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist aus allen Völkern, die auf Erden sind. Ich habe einige Worte betont. Das sind die gleichen Worte. Die Rede ist von Korach, Korach, der Mann, und Korcha. Okay, das reicht uns nicht. Aber beide sagen, das Volk ist heilig. Das hat der Korach gesagt, hat auch Gott gesagt. Und dann steht geschrieben, warum erhebt ihr euch über die Gemeinde? Das sagte der Korach, ja? Warum erhebt ihr euch? Und hier steht geschrieben im 5. Mosebuch, dass Gott hat uns auserwählt aus allen Völkern, die auf Erden sind. Abgesondert, wie auch da im Fall Korach. Der Korach hat es in Form einer Frage gestellt. Warum tut ihr das, dass ihr erhebt euch über die Gemeinde und so weiter? Vielleicht genügt das noch nicht für manche. Warum würde die ganze Geschichte von Korah, diese Rebellion, was hat das mit diesem zu tun? Diese amoritische Sitte, sich einen Glatzkopf zu rasieren und können wir uns daran erinnern? Das, was geschah vorher, vor der Geschichte von Korach, haben manche gelesen in den Wochenabschnitte vor unserem Wochenabschnitt, was geschah, was war die große Sünde? Da war eine große Sünde. Die Kundschafter. die Kundschafter. Sie kamen zurück und sie haben ein böses Bericht über das verheißene Land gebracht. Und was geschah? Die Menschen haben es geglaubt. Wir können darüber lesen, aber ich werde nicht die ganze Geschichte lesen, aber wir wissen, was das Resultat war. Alle, die 20 Jahre und älter waren, durften nicht in das Land gehen. Und das ganze Volk sollte jetzt 40 Jahre außerhalb Israel, das heißt in der Wüste, wandern. Ein Jahr für jeden Tag, dass die Kundschafter im Lande, wo sie Touristen waren und haben das alles angeschaut. Ein Jahr für jeden Tag. 40 Jahre, 40 Tage. Die werden alle in der Wüste sterben. Bis auf Kaleb und Josua. Und da war auch danach eine Plage und das hat diese Kundschafter dann getötet. Sie starben, die Bösen. Und was geschah dann? Mose sagte, ihr werdet nicht in das Land gehen, ihr werdet hier sterben. Mit anderen Worten, die Menschen werden nicht in das verheißene Land gehen, das mit Milch und Honig fließt. Sie haben all diese Wunder Gottes erlebt. Sie waren Sklaven in Ägypten. Jetzt haben das alles durchgemacht und sind fast bis vor dem Lande. Und plötzlich bekommen sie den Urteil, ihr kommt nicht weiter. Was war das für ein Schlag für die Leute? Und Mose redete diese Worte zu allen Kindern Israel. Er erzählte denen, was wird denen geschehen. Sie werden nicht in das Land kommen. Und was passierte? Da trauerte das Volk sehr. Sie trauerten. Und was haben sie getan? Manche konnten es gar nicht akzeptieren. Was haben sie gesagt? Wir werden trotzdem in das Land hineingehen. Und sie gingen vorwärts und da war dieser Krieg dann zwischen den Amalekitern, die Israeliten wurden geschlagen und sie haben eine falsche Entscheidung getroffen und sie haben dann diesen Verlust erlebt, aber sie trauerten. Und danach lesen wir diese ganze Geschichte von Korach, diese Rebellion. Man kann es gut verstehen eigentlich. Es ist ganz menschlich. Die wollten ins Land kommen und plötzlich hören sie, sie werden nicht weitergehen, sie werden nicht das Land. Ich meine, wenn du ein Sklave warst dort und du wirst befreit, du hast solch eine Erwartung. Und Mose erzählt ihn, wird nicht weiterkommen. Also wir können gut verstehen, dass es eine Rebellion gab. Man kann das verstehen. Es war falsch, es war verkehrt, aber sie sagten zueinander wahrscheinlich, naja, wenn es nicht mit Mose und Aaron geht, dann suchen wir einen anderen, der uns hineinbringen kann. Und das war verkehrt, weil Gott hat Mose und Aaron gewählt. Und wenn er jemand wählt, es bleibt so. Dann können die anderen rumtoben und tun, was sie wollen. Es geht nicht anders. Jetzt können wir vielleicht verstehen, warum, was war die Motivierung, und als sie haben gelitten, innerlich gelitten und sie trauerten. und sie haben dann die falsche Entscheidung getroffen. Wir werden trotzdem vorwärts gehen. Naja, was sollen wir dann aus dieser ganzen Geschichte lernen? Erstens, wie gesagt, der Name erzählt uns etwas. So wie die Amoriter trauern, das tun wir nicht. Wir müssen Gottes Urteil akzeptieren und sagen, lass sein Wille geschehen. Aber da ist noch etwas anderes, was wir aus dieser ganzen Geschichte mitnehmen dürfen. Und das geschieht dann danach. Gott sagte zu Mose, er soll 12 Stecken nehmen und auf all die Stecken soll ein Name von einem von den 12 Stämmen geschrieben werden. Und auf den, Stäbe. Hier in meiner Übersetzung ist Stecken. Okay, Stöcke, aber es, wie gesagt, das ist vielleicht altes Deutsch, Stecken. Stäbe. Auf dem Stab von Levi soll der Name Aaron stehen. Nicht Levi, aber Aaron. Und dann nahm Mose dies in der Stiftshütte, hat sie dann hineingelegt. Und was geschah? Ihr kennt die Geschichte. Nur der Stab von Aaron blühte und hatte sogar Mandeln daran. Das war Gottes Bestätigung, dass Aaron tatsächlich für den Amt gewählt wurde, von Gott gewählt wurde. Liebe Freunde, wir sehen auch in unseren Zeiten und in den letzten 2000 Jahren, es ist auch oft geschehen, dass Menschen haben gesagt, wir sind von Gott erwählt. Wir wollen, was früher war, ändern. Wir wollen ersetzen. Wir lesen im Römerbrief, Kapitel 11, und es ist merkwürdig, dass in diesem Fall die Rede ist auch von einem Baum, ein Ölbaum in diesem Falle. Aber es ist merkwürdig. Aber wir lesen dort in Kapitel 11. So sage ich nun, Vers 1, hat denn Gott sein Volk verstoßen? Das sei ferne, denn ich bin auch ein Israeliter von dem Samen Abrahams aus dem Geschlecht Benjamin. Gott hat sein Volk nicht verstoßen, welches er zuvor ersehen hat. Wir können weiterlesen, aber ich möchte zu Vers 17 gehen. Ob aber nun etliche, es sagt nicht alle, steht nicht alle geschrieben, aber etliche von den Zweigen ausgebrochen sind. Und du, also du, das sind die Gläubigen aus den Nationen, du ein wilder Ölbaum warst, bist unter sie gepfropft und teilhaftig geworden der Wurzel und des Safts im Ölbaum. So rühme dich nicht wider die Zweige, rühmst du dich aber wider sie, so sollst du wissen, dass du die Wurzel nicht trägst, sondern die Wurzel trägt dich. Und Vers 20, der letzte Satz, sei nicht stolz, sondern fürchte dich. Es tut mir leid zu sagen, aber die christliche Geschichte von fast 2000 Jahren war kaum eine Geschichte des, soll man sagen, Nüchternsein?
Der Nüchternheit.
Der gegenüber Israel. Eher umgekehrt. Man kann heute noch an gewisse Kirchen aus dem Mittelalter gehen, wo die Synagoge wird als Frau dargestellt mit einem Band um den Augen und ein Stab, der gebrochen ist. Ein Stab ist immer ein Zeichen der Autorität. Und die Kirche wird dann als Frau mit einem Stab, der gerade ist, und sie schaut nach vorne und ohne Band. Man hat Israel absichtlich immer runter gemacht, erniedrigt oder gedemütigt, 2000 Jahre lang. Denke mal, haben die Juden entweder damals oder auch heute viel, worüber sie neidisch sein können? Hat man tatsächlich unser Volk solch ein schönes Bild gezeigt, wie der Christentum ist, dass Juden so froh gewesen wären, neidisch oder neidisch, kommt drauf an, wo man herkommt, dass sie sagen, ich möchte auch so gerne Christ sein. Von Anfang an hat die nicht-jüdische Kirche sich überheblich benommen und unser Volk gedemütigt. So schlimm war es, dass schon im 4. Jahrhundert, während der Konzil in Nicäa, man hat sich so furchtbar geäußert, dass wenn man den Eusebiusbrief liest über die Beschlüsse der Kirche damals und Obhut Konstantinus, man soll sich trennen von den abscheulichen Gemeinschaft mit der Juden. So, man kann es lesen. Es ist da für uns zu lesen. Und sie sagen, wir haben einen besseren Weg. Und diese Einstellung ist noch immer da, heute. Nicht bei allen, aber ist noch da. Man soll sich nicht rühmen. Es wird gerühmt. Fürchte dich. Nein, sie fürchten sich nicht, wenn sie sich rühmen und so über Israel reden. Manche sagen, wir haben Israel ersetzt. Manche sagen, naja, das mit Israel, das ist alles am Rande. Ich kümmere mich nicht darum. Wir sind am Ruder.
Sie sollten Israel zum Eifer reizen.
Eifer reizen. Ich kann, das ist, sie sollten das tun. Aber wenn wir überlegen, was damals geschah, oder wie der Chrysostomus seine Predigten hielten, was er sagte. St. Augustin, die Ersatztheologie ist schon da. Und, muss ich es erwähnen, die Kreuzzüge, Inquisition, die meisten von der Kirche angestachelt. Oder während dem Holocaust. Wie viele Christen sind aufgestanden und haben Israel geholfen? Es wurden gepredigt. Wir haben Texte von Predigten in Freikirchen, so auch so von anderen Kirchen. Was die Juden jetzt erleben, das ist ihre Strafe. Das sollen sie so erleben. Das sehr wenig, von dem wir neidisch sind. Traurig. Gott bringt uns jetzt nach Hause. Und da sind noch immer solche, die sich vordrängen wollen. Noch immer. Wir haben unser Land. Kommen andere und sagen, es gehört euch nicht. Die sagen, Jesus war gar nicht Jude, er war Palästinenser. Ihr habt bestimmt davon gehört. Und so reden sogar manche Pfarrer heute. Hesekiel erzählt uns Folgendes. Hesekiel, und damit werde ich beenden. Hesekiel Kapitel 36. Die Rabbiner sagen, dass eine der größten Zeichen, dass wir tatsächlich in den letzten Tagen leben und dass diese Einsammlung des Volkes Israel, Einsammlung, die Sammlung des Volkes Israel auf ihrem Land tatsächlich die prophetische Erfüllung, dass tatsächlich Erfüllung der Prophetien ist, sagen, ist das Zeichen, dass die Wüste wieder blüht. Es hat nicht für den Türken geblüht. Es hat nicht für den anderen, die da waren vorher, die verschiedenen, ob es Muslimen waren oder Kreuzritter. Aber jetzt, wo wir nach Hause kommen, blüht es wieder. Und es steht da in Vers 8, Kapitel 36, Hesekiel. Aber ihr Berge Israels sollt wieder grünen und eure Frucht bringen, meinem Volk Israel, und es soll in kurzem geschehen. Wenn wir nach Hause kommen, beginnt das Land wieder zu blühen. Das ist nicht nur eine prophetische Bestätigung. Es ist so wie den Stab Aarons. Wer sind die richtigen Besitzer des Landes? Wer ist das erwählte Volk? Und ihr sind eingepropft? Israel, das Land blühte nicht für den anderen. Erst als wir nach Hause gekommen sind, kurz davor begann es zu blühen, als Bestätigung Gottes, dass wir tatsächlich erwählt sind. Es gibt immer wieder Leute, die versuchen, nach vorne zu schieben, vorzudrängen. Aber eine Sache ist klar, wer Gott wählt, der bleibt so. Gott hat gesagt, wir bestehen immer. Das habe ich gestern schon erwähnt, ich werde es nicht noch einmal versuchen zu beweisen. Die Geschichte Korahs, was Hesekiel sagt und was wir heute noch erleben. Es geht weiter, die Geschichte Korahs. Man versucht uns immer zur Seite zu schieben. Aber Gott sei Dank, sein Plan geht in Erfüllung. Und diejenigen, die mit Gott stehen, mit Israel stehen, und ich sage nicht, dass wir nicht Fehler machen, ich sage nur, im Prinzip, wer mit Israel steht und mit Gott steht, der wird am Ende dastehen und wird belohnt, wird gesegnet werden. Und wir wissen, dass ihr, diejenigen, die zu dieser Konferenz gekommen sind, ihr steht mit Israel. Ich möchte zurück zu dem kommen, was ich ganz am Anfang gesagt habe. Wir brauchen eure Hilfe. Wir schaffen es nicht allein. Und wenn ihr auch Sorge macht um eure Kinder, eure Familienangehörige, Freunde, überhaupt das deutsche Volk, das Land, dann müsst ihr eure Stimmen erheben. Es geht nicht anders. Gottes Plan geht in Erfüllung. Und wenn man nicht mitmacht, dann geht man hinunter. Möge der Herr euch Kraft geben und auch Wege zeigen, wie ihr das tun könnt. Wir wollen euch auch dazu helfen, natürlich nicht auf gleiche Weise, aber wir versuchen auch, euch wichtige Informationen zu bringen. Bitte füllt diese Blätter aus, diese Zettel, und wir werden euch dann auch unsere Zeitschrift schicken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Thank you.